Hallo und willkommen bei Machtmanöver. Mein Name ist Gerhard Meserosch und ich frage Aktivistinnen und Expertinnen, wie sozialer Wandel funktioniert. Heute spreche ich mit Alexandra Strickner. Hallo Alexandra, willkommen bei Machtmanöver.
Hallo Gerhard, danke für die Einladung.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin politische Ökonomin und habe unter anderem Attac Österreich gegründet und mich in dem Zusammenhang sehr viel mit Handelspolitik und dann auch mit Bündnissen und Allianzen beschäftigt.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Stichwort über die Idee, die du mit uns über sozialen Wandel teilen kannst. Welches Tool oder welche Idee würdest du uns konkret ans Herz legen, um sozialen Wandel zu bewirken?
Ja, eben bei Attac haben wir uns ja immer auch jetzt noch mit wirtschaftspolitischen Themen beschäftigt, wie eben zum Beispiel Handelspolitik. Und da sind wir recht rasch drauf gekommen, dass diese Fragen und diese Entscheidungen eigentlich einerseits auf nationaler, auf EU bis hin zu globaler Ebene eigentlich verhandelt werden. Und da war klar recht rasch für uns, wenn wir da was verändern wollen, einerseits die Dinge und Entwicklungen, die wir gesehen haben, die aus unserer Sicht in die falsche Richtung gehen, also eben die Ausweitung von Handelsabkommen. Wenn wir da was verändern wollen, wenn wir das stoppen wollen, werden wir das alleine nicht hinkriegen, sondern wir werden da andere Akteure brauchen, wir werden da mehr sein müssen auf allen Ebenen, damit wir eben es schaffen, da Dinge zu verhindern, die aus unserer Sicht in die falsche Richtung gegangen sind. Und ich würde auch sagen, umgekehrt natürlich ist uns da auch klar geworden, für die Alternativen, für da, wo wir hinwollen, wo wir kämpfen, braucht es eben auch mehr als einzelne Organisationen oder Akteure.
Könntest du vielleicht anhand einer konkreten Kampagne, die du mitgestaltet hast, erzählen, wie man das macht, Bündnisse aufzubauen?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht fange ich nicht ganz bei den Ursprüngen und den ersten Kampagnen von Attac an. Stopp GATS, das ist ja schon lange her. Das war das globale Abkommen zur Liberalisierung der Dienstleistungen. Das ist jetzt schon über 20 Jahre fast her. Sondern eine kürzere Allianz, die eigentlich angeknüpft hat, dann 10 Jahre später, war TTIP Stoppen. Da ging es um die Idee, die von der EU vorangetrieben worden ist, ein Handelsabkommen mit den USA zu verhandeln, wo eben der Handel mit landwirtschaftlichen Gütern, mit Industrieprodukten gestärkt und ausgeweitet hätten werden sollen, aber auch eben Investitionen im Dienstleistungsbereich hätten leichter möglich werden sollen, bis hin eben zu der Idee, dass Unternehmen Staaten für Gesetze verklagen können sollen, wenn sie eben ihre Profite schmälern. Also das waren lauter Ideen, die da eben da verhandelt und diskutiert worden sind. Und da war uns klar, das hätte einfach ganz, ganz massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Bauern und Bäuerinnen, auf gutes Essen, gesunde Lebensmittel, auf eine andere Art der Landwirtschaft, die es eben jetzt braucht, von dem Hintergrund von der Klimakrise. Es hätte ganz massive Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und natürlich auch Einschränkungen, massivste Einschränkungen von politischen Handlungsspielräumen für Regierungen, die nachfolgen. Und da war uns klar, dass das wollen und müssen wir verhindern. Und wir haben da einfach zurückgegriffen auf unsere Erfahrungen von vor über 10 Jahren. Dadurch, dass das eben so viele Bereiche betroffen hat, Landwirtschaft, Konsum, Umwelt, Arbeitnehmerinnenrechte, sind wir natürlich auf all diese Akteure zugegangen und haben gesagt, wollen wir nicht hier wieder gemeinsam arbeiten und unsere Kräfte bündeln, damit wir das eben verhindern können.
Das heißt, diese Allianz, die du mit aufgebaut hast, war einerseits nach Themen quasi getrennt, Akteure aus unterschiedlichen Themenbereichen, aber auch nationale, internationale Akteure grenzüberschreitend.
Genau, also wir haben so zum einen eine österreichische TTIP-Stoppen-Allianz aufgebaut, wo klar war, das Ziel, das uns eint, ist, dass wir dieses Abkommen verhindern wollen. Und das, was ermöglicht wurde durch das, dass wir zusammengearbeitet haben, war eben einerseits möglichst viele Leute zu erreichen, weil eben jede Organisation natürlich die Menschen erreicht hat in ihrem Umfeld, natürlich auch mit den Perspektiven, mit den kritischen Punkten, die auch aus der Perspektive der Organisation jeweils wichtig waren. Wir haben aber auch zum Beispiel dann gemeinsame Strategien entwickelt, wie zum Beispiel, dass wir auch auf Gemeinden und Bürgermeisterinnen zugegangen sind, haben dort Bürgerinnen informiert, haben Gemeinden auch eingeladen, sich auch dagegen auszusprechen beispielsweise. Und es sind dann auch letztlich noch UnternehmerInnen dazugekommen, die auch gesagt haben, Klein- und Mittelbetriebe, dass sie das eigentlich als nicht den richtigen Weg sehen und haben dort auch dann eine Initiative gegründet aufgrund unserer Informationsarbeit und der Idee. Und das hat sich dann aber auch eben bis hinaufgezogen zu einer transatlantischen Ebene. Also es war klar, nachdem die EU in dem Fall der Akteur ist, der diese Abkommen verhandelt, war es wichtig, dass wir mit unseren Kolleginnen in anderen EU-Ländern zusammenarbeiten und uns überlegen, welche Strategien entwickeln wir. Und wir haben natürlich auch die Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Organisationen aus diesen Feldern in den USA gesucht und haben dann natürlich auch zurückgreifen können auf viele Kontakte, die sich eben aus der Zeit, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, um die Ausweitung von Handelsabkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation zu verhindern. Auf diese Kontakte haben wir zurückgreifen können. Da gab es schon viele Akteure, die wir kannten. Und da haben wir uns dann zusammengetan und eben auch immer wieder dann unsere Strategien abgestimmt.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele, zum Beispiel in Österreich, wie viele Akteure waren dann wirklich da mit dabei?
Ja, schon recht viele. Also so, wir hatten so einen Kern von Organisationen, die sich immer regelmäßig getroffen haben. Das waren so 7, 8. Also da waren eben Gewerkschaften dabei, die ProG, die Union, dann Umweltorganisationen wie Global 2000, katholische Arbeitnehmerinnenbewegung ist auch dabei gewesen, ATTAC natürlich. Dann Via Campesina, die österreichische Bergbauerinnenvereinigung. Das war so der Kern, plus noch einige mehr. Und dann natürlich gab es ganz viele Akteure mehr, die wir immer informiert haben, die wir auch eingeladen haben, dann vor allem auch auf regionaler Ebene ihre eigenen Strategien zu entwickeln. Das heißt, wir hatten auch Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit in Oberösterreich, in der Steiermark. Also es hat sich sehr, sehr breit gezogen. Ich glaube, das war so ein hilfreiches Mittel war. Wir hatten immer so eine klare Idee, was so die Kernstrategien waren und unsere Ziele. Und innerhalb dieses Rahmens gab es dann auch sehr viel Freiheit für Kreativität, wo die Akteure sich selber überlegt haben, wie informieren sie die Leute, welche Ideen haben sie bei Aktionstagen, war der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie man das dann bei sich umgesetzt hat. Und das hat es auch sehr erfolgreich gemacht.
Das ist ein guter Hinweis, aber weil wie nutzt man eigentlich diese geballte Macht gewissermaßen von so unterschiedlichen Akteuren, die ja viele Menschen noch irgendwie ansprechen können und wo viele Menschen versammelt sind oder organisiert sind? Wie bringt man diese Macht wirklich ins politische Feld hinein, damit sie wirksam wird?
Na, ich glaube, du brauchst schon einfach ein paar zentrale Strategien, wo du weißt, damit kannst du Druck erzeugen.
Wie war das bei euch, bei Stop TTIP?
Genau, also da hatten wir zum einen eine Petition. Das war sozusagen für einzelne Menschen gedacht, um einfach möglichst allen, die wollten, die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Unterschrift unter eine Forderung, dass wir das nicht wollen, setzen konnten. Das war so eine Strategie, weil ja, manche Menschen können genau das in diesem Zeitpunkt tun und das ist ein wichtiger Beitrag. Dann hatten wir eben diese Strategie, dass wir Bürgermeisterinnen und Gemeinden informieren wollten, was das bedeuten würde auch für ihre Handlungsspielräume und hatten sozusagen das Ziel, bis zu einem gewissen Zeitpunkt mehr als 200 TTIP-freie Gemeinden zu kriegen. Und das war dann eine konkrete Vorgabe, wo dann alle gewusst haben, okay, wir wollen das kriegen. Es gab sozusagen Unterlagen. Es gab auch die Möglichkeit, Referentinnen einzuladen.
TTIP-freie Gemeinde bedeutet, dass eine Gemeinde sich quasi deklariert, dass wir wollen das nicht.
Genau, die konnten dann sagen, wir wollen das nicht. Das wurde teilweise im Gemeinderat wirklich diskutiert und abgestimmt. Manches Mal war es der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Aber das war sozusagen die Idee. Und das haben wir natürlich wieder zusammengepoolt und gesammelt und konnten das dann auch wieder in der Kommunikation verwenden, beziehungsweise war auch damals die Einladung, sprecht in eurer, in euren Parteien, beziehungsweise schickt auch eure, TTIP-freie Position an die Regierung und sagt, dass ihr das nicht wollt. Das war so eine zweite Geschichte. Dann hatten wir natürlich Aktionstage, die waren teilweise europäisch-transatlantisch koordiniert, wo dann klar war, an diesem Wochenende gehen wir alle auf die Straße. Und das haben wir dann auch sozusagen wiederum kommuniziert. Und da haben wir uns eigentlich immer darauf verständigt, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht nur in Wien machen zum Beispiel, sondern es ist super, wenn das in Wien, in Linz, in Graz stattfindet, in Innsbruck, also überall dort, wo Menschen sind, weil das einfach ermöglicht, mehr Menschen mitzutun und mehr Menschen ihre Stimme verleiht, als wenn man halt das nur an einem Ort hat. Also das waren so ein paar der Ansätze, die wir hatten. Und dann natürlich auch Briefe schreiben, die von möglichst vielen Organisationen unterschrieben werden, die dann entweder an die österreichische Regierung oder auch an die EU Kommission gesandt wurden. Also das waren immer so unterschiedliche Strategien, die wir verwendet haben.
Das heißt auch so Dinge wie Petitionen unterschreiben, Briefe schreiben, Gemeinderatsbeschlüsse, das sind schon Dinge, die wirklich Druck aufbauen.
Absolut. Und ich glaube, das Wichtige in dieser Erfahrung war immer, es gibt nicht die eine Strategie, die dich zum Ziel führt, sondern es ist immer hilfreich, unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Also wie kann der Druck erhöht werden auf die Akteure, die eben Entscheidungen treffen? Wer hat da welches Potenzial? Wer hat da welche Möglichkeiten? Und eher zu schauen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es da? Das ist, würde ich sagen, so das Learning. Und das war auch in diesem europäischen Verband recht spannend zu sehen, dass eben auch in den jeweiligen Ländern die Akteure sehr unterschiedliche Strategien verfolgt haben. Auch vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Realitäten, politischer Realitäten und auch Möglichkeiten. Also in Deutschland haben Gruppen eben auch das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das geht in Deutschland. Das konnten wir in Österreich nicht machen. Und das war dann sozusagen an unterschiedlichen Stellen, war das dann hilfreich, weil dann ist wieder sozusagen an einer Stelle in einem anderen Land etwas passiert, und was möglich geworden, das natürlich auch den gesamten Prozess wieder beeinflusst hat. Insofern, je mehr Kreativität, je mehr Ideen einfließen, desto besser.
Die große Herausforderung für Bündnisse ist ja, dass viele Akteure zusammenkommen, die aber nicht notwendigerweise immer die gleichen Interessen haben. Das war bei dem Fall wahrscheinlich relativ einfach, weil der kleinste gemeinsame Nenner war Stop TTIP, oder? Mhm. Oder inwiefern war das vielleicht ein Problem oder wie habt ihr das gelöst?
Genau, also das ist eh ein guter Punkt. Also wenn man so Bündnisse baut, dann ist, glaube ich, das ein zentraler Punkt. Es braucht ein gemeinsames Ziel. Also das, darüber muss man sich schon einig sein, egal ob es ein Stoppziel ist, man will etwas verhindern oder man will etwas erreichen. Und dann ist es schon auch hilfreich, sozusagen gemeinsam zu klären, wie man in dieser Allianz funktioniert. Also was sind die Grundspielregeln, was entscheidet man gemeinsam, wo gibt sozusagen die Spielräume, wo dann jede Organisation einfach ihre Stärken ausspielt. Wie organisiert man das mit den Ressourcen? Wir hatten ja eben eine Allianz, wo die Organisationen sehr unterschiedlich groß waren und sehr unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung hatten. Also wie stellt man sicher, dass sozusagen das für alle passt, ohne dass man einen Zugang hat, alle müssen die gleichen Ressourcen einbringen. Ne?
Sondern habt ihr das auch schriftlich festgehalten, diese Art und Weise des Zusammenarbeitens?
Die Grundprinzipien, ja, die haben wir schon irgendwann einmal notiert, weil es ist ja auch so, dass manchmal von Organisationen dann Leute aussteigen und andere nachkommen. Und dann ist es einfach hilfreich, wenn man einfach sagt, das haben wir uns ausgemacht, so funktionieren wir und das kann man auch ändern, wenn der Bedarf besteht. Aber es ist hilfreich, dass man das einfach einmal zusammenschreibt. Und auch wenn die Ressourcen betrifft, kann man sagen, an einem Tag X, wo man das startet, ist das die Möglichkeit, dann verändert sich das, dann muss man einfach noch einmal drüber reden. Aber das ist wichtig, dass man das klärt. Und auch klärt und fragt, passt das für alle? Ne? Und dann ist natürlich zum Beispiel auch wichtig, dass man bei so Allianzen, wenn man so Prozesse plant, vor allem wenn es auch um Entscheidungen geht, auch immer das zum Beispiel abcheckt, was ist ein guter Prozess, der sicherstellt, dass man eben die verschiedenen Organisationslogiken und die Zeiträume, die Entscheidungen brauchen, mitdenkt. Also eine kleine Organisation kann oft sehr schnell entscheiden, ob der Text für eine gemeinsame Presseaussendung passt oder ob man einen Petitionstext so unterschreiben kann. Größere Organisationen wie Gewerkschaften, die brauchen da schon ein bisschen länger, weil die halt einfach andere Entscheidungsstrukturen haben. Und das muss man einfach mitdenken, sonst hat man nämlich schnell den Konflikt. Und wenn man das aber von Anfang an bespricht und sagt, okay, wie tun wir da, was ist sozusagen prinzipiell wichtig, dann kann man das einfach einplanen und hat dann eine gute Form der Zusammenarbeit, wo man sich dann, ja, wo dann nicht Konflikte entstehen, die man eigentlich im Vorhinein vermeiden kann. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass als Erfahrung, das hat sich schon immer wieder herausgestellt und bewährt, dass es auch wichtig ist zu klären, wer hält denn diesen Laden zusammen. Weil man trifft sich, man macht sich was aus und dann ist aber sozusagen natürlich die Frage, wer schaut drauf, dass das passiert. Und ja, entweder hat man dann sozusagen eine Organisation, die eine Person hat, die diese Aufgabe übernimmt, diese Koordinierungsaufgabe, oder man teilt sich's auf, oder man schaut auch, dass man sozusagen extra auch eine Person dafür anstellt, die einfach wirklich den Fokus darauf hat, sicherzustellen, okay, wir haben uns das ausgemacht, bis zum nächsten Mal passiert das und das und dann den nächsten Termin koordiniert und auch schaut, dass das wirklich passiert. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte, dass so Bündnisse und Allianzen dann gut funktionieren, wenn diese Sachen geklärt sind. Und wenn
also auch hier gilt, dass man Dinge bewusst managen muss und dass sich nicht quasi alles spontan von selbst ergibt.
Nein, absolut. Also das muss man klären und das hängt dann halt auch so ein bisschen ab von den Ressourcen, die man hat. Ob man das so oder so macht, da gibt es nicht eine, das ist die richtige Form, sondern man muss es einfach klären und wie immer man es dann klärt, was gerade die Möglichkeiten für den Zusammenschluss sind, das passt dann, ja, aber es muss geklärt werden, sonst glauben alle, die anderen machen es und dann trifft man sich wieder und es ist nichts passiert und dann sind natürlich alle frustriert.
Gut, aber der Kampf gegen TTIP war ja schlussendlich erfolgreich, also gegen das transatlantische Freihandelsabkommen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Kämpfe, die auch du mitführst, die auch von der DAG mitgestaltet werden, unter anderem andere Ideen für Handelsregime, die jetzt nicht nur positive Auswirkungen haben. Also Stichwort Mercosur ist ja gerade, also EU-Mercosur-Abkommen ist ja gerade ein bisschen zum Stillstand gebracht worden. Was hast du aus diesen Erfahrungen mit Stopguards, TTIP gelernt für diese nachfolgenden Bemühungen und vielleicht auch für die Zukunft, was noch auf uns zukommt?
Ja, ich glaube, das, was wir mit TTIP stoppen, dann gelernt haben, war so zum einen, dass das natürlich klar war, es geht danach weiter. Also das wird nicht die letzte Kampagne gewesen sein, wo es wichtig ist, sich gemeinsam zusammenzutun, um die falschen politischen Entscheidungen in dem Bereich zu verhindern. Das war das eine. Und das andere war aber auch zu merken, wie wichtig es wird, klarer sichtbar zu machen, wofür wir eigentlich stehen. Also dass unsere Ablehnung dieser Handelsabkommen eben nicht verbunden ist mit einer Abschottungspolitik. Also das war ja auch sozusagen, Trump ist ja dann 2016 gewählt worden und da gab es schon sehr viel Widerstand und auch sehr viel Ablehnung in Europa. Und Trump hat dann auch von der USA-Seite her auch gesagt, das wird jetzt nicht weiter verfolgen. Und da gab es dann so an uns gerichtet auch so diese Kritik, na, jetzt habt ihr, was ihr wolltet und ihr seid ja quasi wie Trump, ihr seid ja auch so auf Österreich first. Und das sind wir natürlich alle überhaupt nicht, sondern unsere Kritik war immer verankert und verortet in einer Kritik, dass eben sich um neoliberale kapitalistische Handelsabkommen handelt, die eben die Interessen einiger weniger und vor allem die Profitinteressen einiger weniger, vor allem großer Konzerne, bedienen und eben nicht die Interessen von Menschen, von Umwelt, vom Klima ins Zentrum stellen. Und da war uns dann wichtig, auch noch einmal zu sagen, wir wollen auch in unserer Kommunikation und unserer Erzählung die Alternativen voranstellen, wofür wir stehen. Wir stehen für eben eine andere Form der Handelspolitik. Wir wollen das eben öffentliche Dienstleistungen zum Beispiel ausgebaut werden, dass es eine sozusagen Agrarwende gibt, die sozial-ökologisch ist und die Essen für die Menschen produziert und nicht sozusagen Profite für einige Agrarkonzerne. Und da haben wir dann beschlossen, okay, wie können wir das hinkriegen, beides? Und haben eben in der Folge Anders Handeln als Plattform gegründet. Das heißt, das ist die Nachfolgeplattform von TTIP Stoppen, wo jetzt einerseits die Vision im Vordergrund steht, wohin wollen wir, was ist unser Bild, und die uns gleichzeitig aber ermöglicht, eine Reihe von Kampagnen zu machen, sei es jetzt im Widerstand wie EU-Mercosur, wo jetzt die letzten Jahre wir sehr viel daran gearbeitet haben, oder auch den Ausstieg aus dem Energiechartavertrag, der ja ein Wahnsinn ist, wenn es darum geht, dass Konzerne wichtige Klimapolitik bekämpfen beziehungsweise sich die teuer abkaufen lassen. Also das ist dadurch möglich geworden, und wir haben jetzt einfach eine stabile, langfristige Allianz, weil wir wissen, dass da noch viel zu tun ist in dem Bereich, und wir müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen und jedes Mal eine neue Allianz gründen, die dann nur spezifisch auf ein Abkommen ist, sondern es hilft uns, hier langfristig zusammenzuarbeiten. Und das kann auch sozusagen eine hilfreiche Geschichte sein. Bei manchen Themen braucht man einfach auch langfristige Allianzen und Bündnisse, weil das halt eben nicht kurzfristig erledigt ist. Und das muss man aber dann auch immer so von Fall zu Fall schauen. Manchmal kann man eine Kampagne und ein breites Bündnis machen, das dann einfach zu Ende ist, weil man es wirklich erreicht hat, und dann braucht man es nicht mehr. Und in unserem Fall ist das eben etwas, wo klar war, wir wollen da langfristig zusammenarbeiten.
Wie hält man sowas Langfristiges am Leben?
Und es braucht schon immer konkrete Ziele dann. Also würden wir jetzt eine Allianz haben zum Thema Handelspolitik oder anders handeln eben, wo es nichts Konkretes zu tun gäbe, dann glaube ich, wäre sehr schnell die Luft draußen. Das ist in unserem Fall nicht der Fall. Also wir haben eben EU-Mercosur jetzt gehabt, die Energiecharta-Vertrag als Thema, und jetzt zum Beispiel arbeiten wir gerade an diesen Schnittstellen zwischen Energiewende, Rohstoffpolitik, Handelspolitik, weil das eigentlich gar nicht mehr voneinander trennbar ist. Und da sind wir gerade dabei, neue Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs zu machen und auch eine Konferenz in nächster Zukunft zu planen. Und natürlich braucht es weiterhin die Ressourcen. Also es braucht schon dann die Organisationen, die einerseits da ihre eigenen Ressourcen also reinstellen, dass sozusagen Leute sagen, ja, wir finden das wichtig und wir kommen zu gemeinsamen Treffen, und natürlich auch Koordinierungsressourcen. Also das sind zwei zentrale Dinge.
Wunderbar. Alexandra, vielen Dank.
Danke dir.